Deutschlandfunk Interview.
Jetzt am Telefon ist Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Hallo Frau Klein-Schmeink.
Ja, guten Tag.
Grob zusammengefasst, zuerst die Alten und die Pfleger, ist das richtig?
Es ist aus unserer Sicht ausgesprochen richtig, bei den Schwächsten in der Gesellschaft anzufangen, bei denjenigen, die am verletzlichsten sind. Und die Zahlen, die wir bei den Toten sehen, der sehr, sehr hohe Anteil der über 80-Jährigen spricht ganz klar dafür, auch dort zu beginnen. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass wir erstmal mit einer doch geringeren Marge anfangen können, nur weil nicht mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und deshalb ist es wichtig, wirklich bei der höchsten Prioritätsgruppe anzufangen.
Also in diesem konkreten Fall keine Kritik an Jens Spahn?
An der Reihenfolge haben wir in dieser Art keine Kritik, sondern unsere Kritik stützt sich darauf, dass diese Art der Prioritätensetzung nur durch eine Rechtsverordnung passiert. Wir fürchten, dass das, wie ähnliche Vorgänge ja in der Vergangenheit schon rund um das Infektionsschutzgesetz, zu Klagen führen werden, die dann auch vor Gericht Erfolg haben, einfach weil rechtssystematisch für eine Prioritätensetzung, wo ich ja anderen ein wirksames Mittel vorenthalte, nicht auf einer gesetzlichen Grundlage fußt, sondern nur auf einer Rechtsverordnung und die Rechtsverordnung der Länder auch wiederum nur auf dieser Rechtsverordnung des Bundes. Da haben wir Kritik. Ansonsten Reihenfolge, das finden wir nachvollziehbar.
Jetzt sagt aber die Koalition, diese Impfverordnung, die ist durch das neue Infektionsschutz gedeckt. Ein Gesetz, das Sie ja auch mit durchgewunken haben im Bundestag, die Grünen, im Gegensatz zu allen anderen Oppositionsparteien.
Es ging ja um verschiedene Passagen im Infektionsschutzgesetz. Wir haben moniert, dass das für diesen Bereich nicht gesetzlich festgelegt wurde. Und es erweist sich eben als eine Achillesferse. Wir hoffen, dass da der Bund auch noch nachsteuert im Januar, weil es wäre natürlich fatal, wenn einzelne Klagen dann nur aufgrund dieses Formfehlers eine Erfolgsaussicht haben. Weil jetzt, wir brauchen Vertrauen und Verlässlichkeit, gerade bei dieser Impfphase.
Jetzt wissen wir allerdings, dass alte Menschen deutlich stärker gefährdet sind, an Corona zu sterben, dass sie allerdings auch nicht zu den Infektionstreibern gehören. Das sind die Jungen, die mobilen Leute. Wäre da möglicherweise ein Impfen andersherum nicht eventuell klüger gewesen, um das Infektionsgeschehen schnell zu minimieren?
Wir wissen vom Impfstoff heute, dass er eine hohe Wirksamkeit hat und definitiv mindestens den Verlauf sehr, sehr stark abschwächen kann. Das ist das, was die Studien eindeutig zeigen. Was wir noch nicht eindeutig wissen, ob dann nach der Geimpfte tatsächlich nicht mehr ansteckend ist. Insofern macht es sehr, sehr viel Sinn, den Schutzaspekt dieser Impfung nach vorne zu bringen. Und von daher gehen wir davon aus, dass das schon die richtige Vorgehensweise ist. Sie ist ja im Grunde sowohl durch die Ethikkommission als auch durch die ständige Impfkommission in ähnlicher Weise ausgelegt worden und dazu geraten worden.
Frau Klein-Schmeink, kommen wir zu einem anderen großen Problem, zur Verfügbarkeit. Jetzt wissen wir, dass der Impfstoff, den wir am Anfang erhalten werden, noch nicht mal für die Prioritär 1-Gruppe, also für die ganz Alten und für die Pflegekräfte, reichen wird. Gerade von den bereits getesteten und hochwirksam zugelassenen Impfstoffen bekommt die EU, bekommt Deutschland viel zu wenig, viel weniger als die USA. Ist da was schiefgelaufen?
Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer als zu dem Zeitpunkt, wo man das entscheiden musste. Die EU und Deutschland haben Vorverträge mit verschiedenen Impfstoffherstellern gemacht, um eben zu der Zeit, wo man noch nicht einschätzen konnte, welcher Impfstoff denn tatsächlich auch Erfolg haben wird. Und man hat dann entsprechende Vorverträge gemacht. Das würden wir von unserer Seite nicht kritisieren, weil das nicht anders ging. Genauso fanden wir auch richtig, dass wir ein EU-abgestimmtes Verfahren, Vertragsverfahren und Verteilungsverfahren haben, denn diese Pandemie lässt sich nicht rein national bewältigen. Da brauchen wir gemeinsames, solidarisches Vorgehen. Das fanden wir richtig.
Aber laut Spiegel hat allein BioNTech bzw. Pfizer der EU angeboten, 500 Millionen Dosen zu verkaufen. Und zwar, als sich schon längst abzeichnete, also im Spätsommer, dass sie die ersten und vielversprechendsten sein werden. Und die EU hat abgelehnt und blieb bei 300 Millionen. Haben Sie da keine Fragen? Ähnliches hört man übrigens auch von Moderna.
Das Problem ist ja tatsächlich, das muss man später an die EU dann auch nochmal als Fragen richten, wenn wir das tatsächlich absehen können. Wir aus der Politik müssen ja erstmal sagen, zu dem Zeitpunkt war es wichtig, eine diverse Strategie zu fahren, damit man tatsächlich mehrere Impfanwärter dann im Rennen hatte und dort auch Vorverträge hatte. Da würden wir sagen, es ist der Blick nach vorne wichtig. Es ist der Blick dazu wichtig, dass wir zu einer guten Verteilung in sowohl in der EU als auch in Deutschland kommen und dass wir sicherstellen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung der Impfung hoch ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, verlässliche Zulassungsverfahren zu haben und auch Zulassungsstudien, wo wir wissen, dass wirklich sorgfältig.
Gut, die Zulassung, ich rede ja nicht über die Zulassung. Ich rede jetzt einfach nur, man kann ja kaufen, beziehungsweise man hätte ja mehr reservieren können. Zulassung ist ja wieder eine andere Geschichte.
Jetzt im Nachhinein ist die Zulassung ja nicht mehr, die Reservierung nicht mehr möglich. Es wird verhandelt, das haben wir zugesichert bekommen und wir werden sehen, wie erfolgreich das ist.
Es gibt offenbar noch die Möglichkeit, dass Deutschland zusätzlich zu der EU Kontingente an Impfstoffen von Moderna und Pfizer bestellt, unabhängig von der EU. Sollte die Bundesregierung das tun oder wäre das unsolidarisch in Ihren Augen?
Aus unserer Sicht ist es unsolidarisch, einseitig nur für Deutschland zu sorgen, sondern wir sollten im europäischen Schulterschluss sein und insgesamt auch die globale Verantwortung nicht vernachlässigen. Wir sehen ja immer wieder, es geht überhaupt nicht, die Pandemie national zu bewältigen. Wir haben immer wieder neue Einträge von außen und deshalb ist es so wichtig, gemeinsam diese globale Herausforderung auch anzunehmen. Das ist eben der Charakter einer Pandemie. Sie lässt sich nicht national bewältigen.
Das ist ein gutes Stichwort, das Sie mir geben. Schauen wir auf die aktuell hohen Zahlen überall in Europa. Renommierte Wissenschaftler, darunter auch unter anderem deutsche Wissenschaftler, die Virologin Sandra Ziesek oder auch Viola Priesemann, die Fallmodulatorin vom Max-Planck-Institut, die fordern jetzt eine gemeinsame, konzertierte europäische Strategie zur Senkung der Fallzahlen. Da sind sie ja bestimmt voll auf einer Linie. Wie vielversprechend ist das aber gerade im Hinblick auf das, was jetzt beim Impfeinkauf geschieht? Oder wenn man sieht, dass zum Beispiel das föderale Deutschland selbst ist, im Kleinen an einer gemeinsamen Strategie scheitert. Wie soll das dann in Europa möglich sein?
Die Ansätze sind eigentlich vielversprechend, gerade bei der vorhin schon mal angesprochenen Gestaltung der Vorverträge hat man sich auf ein europäisches Vorgehen geeinigt. Das war ein wertvoller erster Schritt. Wir haben sowieso in Europa ein gemeinsames Zulassungsverfahren für die Impfstoffe. Auch das ist der europäische Grundgedanke. Und wir meinen, wir können mit guter Anstrengung auch dahin kommen, europäisch abgestimmt, dann tatsächlich in einem Stufenplan jeweils zu schauen, dass man die Inzidenzen vielerorts herunterfährt. Frau Priesemann hat ja sehr deutlich auch vorgelegt in den Modulationen, welche Elemente zur Begrenzung der Infektionszahlen erfolgreich sind. Und das sollte im europäischen Schulterschluss gemacht werden. Wir sehen zum Beispiel an Sachsen sehr, sehr deutlich, wie wichtig das ist, dass man auch mit der gemeinsamen Grenze zu den östlichen Nachbarn dann auch ein gemeinsames Vorgehen hat, weil man es schlichtweg nicht schaffen wird, nur regional und national vorzugehen.
Maria Klein-Schmeink war das, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Frau Klein-Schmeink, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön. Einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.